Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen heute Abend: Aussprache in München. Iran redet mit der Atombehörde über die Kontrolle seiner Nuklearanlagen. Urteil in Libyen. Einer der festgehaltenen Schweizer muss 900 Franken Buße bezahlen. Bundeshaus in Frauenhand. Die drei höchsten Politikerinnen des Landes reden mit 700 Frauen über Rollenbilder und Karrierechancen. Schweinegrippe bald Vergangenheit. Die WHO muss sich Kritik anhören. Ein Gespräch dazu später in der Sendung. Und dann?
Wir haben 3,5 Millionen Jasserinnen und Jasser in der Schweiz, die im Durchschnitt mindestens einmal jassen in der Woche. Es gibt 91 Millionen Möglichkeiten, wie Karten liegen können, wenn sie das Vierte verteilen. Sie haben nie zweimal in ihrer Lebtung die gleichen 9 Karten. Und darum ist Jassen eben so interessant.
Köpfeck ist tot. Keiner wusste so viel wie er über des Schweizers Lieblingsspiel. Ich habe Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Luciana Brusa. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
An der Sicherheitskonferenz in München ist es zu einer Aussprache zwischen der Internationalen Atomenergiebehörde, der IAEA, und Iran gekommen. Der iranische Außenminister Mottaki traf den Chef der IAEA, Amano. Mottaki sprach danach von einem sehr guten Gespräch. Amano sagte lediglich, einen konkreten Vorschlag habe er von Iran nicht erhalten. Die IAEA verlangt von Iran, dass es seine geplante Urananreicherung im Ausland vornimmt, weil das Land unter Verdacht steht, Atomwaffen zu entwickeln. China und Russland plädieren für die Verhandlungen und Geduld. Neue Strafmaßnahmen sind für die beiden keine Option. Einer der beiden in Libyen festgehaltenen Schweizer ist zu einer Buße von rund 900 Franken verurteilt worden. Max Göldi wird wegen illegaler wirtschaftlicher Aktivitäten gebüßt. Max Göldi habe sich während der Urteilsverkündung in der Schweizer Botschaft aufgehalten, sagte ein Sprecher von Amnesty International gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Für die Menschenrechtsorganisation handelt es sich um eine politisch motivierte Anklage. Das Urteil wegen desselben Vorwurfs gegen den anderen Schweizer Geschäftsmann Rashid Hamdani wird morgen Sonntag erwartet. Die beiden Schweizer waren vor 1,5 Jahren in Libyen festgenommen worden. In Deutschland ist ein dritter Fall bekannt geworden, bei dem ein Informant gestohlene Bankdaten aus der Schweiz zum Kauf anbietet. Nebst Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erwägt offenbar auch Bayern, Kontodaten über mögliche Steuersünder zu kaufen. Nach dem Auftauchen der Daten gibt es Streit über den Ankauf des Materials. Der stellvertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg erklärte, es dürfe keine Geschäfte mit Ganoven geben. In Bern bezeichnete Bundespräsidentin Leutert diese Entwicklung als bedenklich. In Zeiten der leeren Staatskassen löse dies einen Markt aus. Im Bundeshaus sind rund 700 Frauen aus der ganzen Schweiz zusammengekommen. Zu dem Treffen haben die drei höchsten Frauen des Landes eingeladen: Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer, Ständeratspräsidentin Erika Forster und Bundespräsidentin Doris Leutert. Die Gespräche kreisten um die Rollen der Frauen als Mutter, Großmutter und Chefin, sowie um Themen wie außergewöhnliche Berufe. Bundespräsidentin Leutert verspricht sich von dem Treffen Fortschritte, was die Karrieremöglichkeiten von Frauen anbelangt, und Lohngleichheit. Die Schweizer Jazz-Legende Köpfeck ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Köpfeck hatte Ende der 60er Jahre gemeinsam mit Kurt Felix die erste Jazz-Sendung am Schweizer Fernsehen entwickelt. Berühmt wurde Köpfeck vor allem mit seiner Rolle als Schiedsrichter im Samstag-Jazz. Außerdem veröffentlichte er das Jazz-Reglement Bur Nal Ass, das inzwischen in der 9. Auflage vorliegt. Vor seiner Fernseh-Jazz-Karriere hatte er eine eigene Textilfirma geleitet. Auf der Bahnstrecke nach Zermatt ist ein Zugswagen entgleist. Wie die Matterhorn-Gotthardbahn mitteilt, wurden dabei 6 Personen leicht verletzt. Beim Unfall hatte ein fahrender Zug einen stehenden Zug gestreift, dessen letzter Wagen entgleiste darauf. Die Zugstrecke zwischen Visp und Stalden war während 2 Stunden gesperrt. Der Missbrauchsskandal an deutschen Jesuitenschulen nimmt immer größere Ausmaße an. Allein am Berliner Canisius-Gymnasium in Berlin seien insgesamt 30 Opfer gezählt worden, erklärte die Anwältin, die vom Jesuitenorden mit der Untersuchung beauftragt wurde, gegenüber einer Berliner Zeitung. Bislang waren die Fälle von 22 Kindern bekannt, die in den 70er und 80er Jahren an dem katholischen Elite-Gymnasium sexuell missbraucht worden waren. In den vergangenen 10 Tagen sind Missbrauchsfälle von allen 3 deutschen Jesuitengymnasien und einer ehemaligen Ordensschule bekannt geworden. Im Schweizer Fußball läuft seit knapp 20 Minuten die Rückrunde. Reto Held hat die Zwischenresultate.
Am besten geglückt ist der Rückrundenstart bis jetzt St. Gallen. Die Ostschweizer führen seit der 9. Minute und dank Fabian Frey mit 1:0 gegen Sion. Meister Zürich tut sich noch schwer gegen Xamax. Dort steht es ebenfalls nach knapp 20 Minuten noch 0:0 unentschieden. Im Eishockey muss die Schweizer Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen auf einen erfahrenen und zuverlässigen Verteidiger verzichten. Steve Hirschi musste wegen einer Hirnerschütterung Forfait geben. Und weil auch Goran Besina zurzeit angeschlagen ist, hat Nationaltrainer Ralf Krüger heute mit John Gobbi und Patrick von Gunten 2 Verteidiger nachnominiert. Heute Abend kann dann im der Schweizer Eishockeymeisterschaft die letzte wichtige Entscheidung der Qualifikation fallen. Wenn Lugano mindestens gleich viele Punkte holt wie Biel und Rapperswil-Jona, sind die Tessiner auch rechnerisch definitiv unter den besten 8. Und im Skispringen hat der Hauptkonkurrent von Simon Ammann das letzte Springen vor Olympia gewonnen. In Abwesenheit des Schweizers gewann Gregor Schlierenzauer in Willingen und ist im Gesamtweltcup damit nur noch 57 Punkte hinter Ammann.
Das Wetter. In der Nacht und am Sonntagmorgen schneit es in der Deutschschweiz zeitweise. In tiefsten Lagen fällt Schneeregen. Tagsüber wird es im Wallis und in Graubünden ziemlich sonnig. In den Bergen zeigt sich oberhalb von etwa 1500 bis 1800 Metern zunehmend die Sonne. Mit Biese erreichen die Temperaturen 3 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn die Sonne, dabei wird es bis zu 10 Grad. Am Montag liegt über dem Flachland Hochnebel, der sich tagsüber vielerorts auflockert, bei 1 Grad. In den Bergen scheint ganz tags die Sonne. Im Süden ist es noch teilweise sonnig bei 6 Grad.
Schweizer Radio Dieres, die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Jahrmarkt für Sicherheitspolitik. China und Russland sind zwar dabei an der Konferenz in München, machen aber nicht wirklich mit. Ein Haus voller Frauen. Begegnungstag im Bundeshaus. Keine politische Veranstaltung. Schweinegrippe, das war einmal. Gespräch mit einer Kritikerin der WHO. Die Ukraine hat die Wahl morgen zwischen schlecht und sehr schlecht, wie einige meinen. Und dann unser letzter Trumpf, ganz am Schluss dieses Echo der Zeit. Was das WEF in Davos für die Wirtschaft ist, die Münchner Sicherheitskonferenz für die Außen- und Sicherheitspolitik. Hier wird der Ton angegeben für die großen weltpolitischen Debatten. Der diesjährige Münchner Sicherheitsgipfel stimmt wenig hoffnungsvoll. Für die großen Themen, von den Atomwaffen über Afghanistan bis zum Klimawandel, ist weit und breit kein Konsens in Sicht. Vor allem die Großmächte China und Russland zeigen sich überhaupt nicht bereit, Lösungsideen zu entwickeln. Aus München, Fredrik Steiger.
Vor einem Jahr präsentierte die frisch gewählte Regierung Obama beim jährlichen Stelldichein in der bayerischen Hauptstadt ihre außenpolitischen Ziele. Mehr Dialog, mehr Partnerschaft, mehr Zuhören, weniger Alleingänge. Mit einigem Recht sagt nun ein Jahr später US-Sicherheitsberater James Jones, man habe viel von dem gehalten.
I hope you agree that we have begun to fulfill the promise we made here a year ago. Since taking office, the President has committed the United States to a new era of comprehensive engagement based on mutual interest.
Washington reichte dem Iran die Hand zur Versöhnung, verzichtete darauf, Chinas Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und kam außerdem Moskau sehr entgegen, bei der Raketenabwehr in Osteuropa und indem man die NATO-Osterweiterung auf die lange Bank schob. Der Dank freilich bleibt aus. Der Iran gab bisher bei seinem Atomprogramm kein Jota nach, stellt James Jones frustriert fest.
I can think of no greater concern at the moment to our collective security.
Teherans Streben nach Atombomben sei für ihn zurzeit die allergrößte Bedrohung für die internationale Sicherheit. Nur wenn alle wichtigen Mächte an einem Strick zögen, sei der Iran noch vom Atombombenbau abzubringen. Deutschlands Außenminister Guido Westerwelle meint,
wo Probleme globaler werden, da muss auch die Verantwortung globaler organisiert werden.
Die neue Repräsentantin der EU-Außenpolitik, Baroness Catherine Ashton, sprach gar direkt den beiden UNO-Vetomächten China und Russland ins Gewissen.
They're also major political and security players too, and with increasing political clout.
Sie seien ganz zentrale weltpolitische Akteure mit, vor allem im Fall Chinas, sogar zunehmendem Gewicht. Entsprechend groß war die Hoffnung, dass gerade diese beiden Länder und wiederum in erster Linie China bereit seien, mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. Beim iranischen Atomprogramm, bei Nordkorea, bei der Bekämpfung des Terrorismus in Afghanistan, Pakistan oder Jemen, den Krisen im Sudan, in Simbabwe, im Nahen Osten, bei der Klimaerwärmung, überall bräuchte man Moskau und Peking. Dass China erstmals an der Münchner Konferenz hochrangig vertreten ist, nährte die Hoffnung, dass Peking nun bereit sei, sich stärker zu engagieren. Doch davon kann keine Rede sein. Zwar sprach etwa Außenminister Yang Jiechi auf Englisch viel und eloquent von Verantwortung und meinte,
Does China feel stronger? Yes. China is growing from strength to strength.
Ob China sich stärker fühle? Ja, natürlich. Sein Land werde mächtiger und mächtiger. Doch auch künftig will Peking primär seine Wirtschaftsinteressen verfolgen. Echter Druck auf die Diktaturen in Nordkorea, Sudan oder Simbabwe? Kein Thema. Sanktionen gegen den Iran? Nein.
We believe this issue should best be solved through diplomatic means.
Denn Diplomatie genüge. Mehr tun gegen den Klimawandel? Wiederum nein. Man tue nur, was den wirtschaftlichen Aufschwung nicht gefährde. Am Ende der Diskussion provozierte Außenminister Yang gar lustvoll.
I have more solid news from China's radio and TV programs than I'm afraid some Western media. This is a fact.
Die chinesischen Medien brächten freiere, solidere Informationen als die westlichen. Das sei doch klar. Doch auch auf Russland können die Regierung Obama und der Westen insgesamt nicht zählen. Zur Atomdebatte meinte der Vizechef des Parlaments, Valery Yatsev, bloß, Russland sei weit fortgeschritten in der Atomtechnologie und biete diese der Welt an. Kein Wort davon, dass das gerade in Fällen wie Iran hochproblematisch ist. Und Außenminister Sergei Lavrov konfrontierte den Westen mit einer Litanei von Vorwürfen. Bei der Bombardierung Belgrads in den 1990er Jahren, der Anerkennung Kosovos, dem Krieg in Georgien, überall sieht er eine antirussische westliche Politik. Die NATO wiederum bleibt für ihn und sein Regime ein Feindbild. Ob Iran, Klimawandel, Afghanistan, auf Russland sollte der Westen nicht zählen, selbst wenn in Einzelfragen, etwa bei der atomaren Abrüstung, bilateral mit den USA Fortschritte möglich sind. So bleibt die Erkenntnis, weder Russland noch China sehen sich wirklich als Partner, um globale Probleme zu lösen. Russland, weil es sich schwach fühlt und das Ende des Sowjetimperiums noch immer nicht verwunden hat. China, weil es sich so stark fühlt, dass es auf Interessen anderer kaum Rücksicht nehmen will. Die Hoffnung auf der Münchner Konferenz vor einem Jahr ist nun der Ernüchterung gewichen.
Fredrik Steiger in München hat berichtet. Drei Frauen luden ein. 700 Frauen aus der ganzen Schweiz kamen nach Bern ins Bundeshaus. Dort sitzen heuer bekanntlich drei Frauen ganz oben in den Präsidien von Bundesnational- und Ständerat. Erstmals seit der Einführung des Frauenstimmrechts vor 39 Jahren. Katrin Hug über den Frauenbegegnungstag im Bundeshaus.
Mit den drei Präsidentinnen sind die Frauen im Bundeshaus definitiv angekommen. Und heute haben die Frauen das Bundeshaus gleich ganz für sich eingenommen. Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer war überwältigt. Was für ein wunderschöner Anblick, fand sie. Als 1902 das Bundeshaus eröffnet wurde, so Bruderer,
alles Herren natürlich, 246 dunkel gekleidete Herren, hätten sie sich das nicht vorstellen können, dass einmal die Ränge hier im Saal und auf den Tribünen gefüllt sind mit lauter Frauen, die wunderbare farbige Akzente in dieses Haus hineintragen. Ganz herzlich willkommen hier in Bern im Bundeshaus.
Dass die Schweiz dieses Jahr ganz in Frauenhand sei, sei mittlerweile nicht mehr revolutionär. Aber es sei doch bemerkenswert, so die drei höchsten Frauen der Schweiz. Und das verdiene einen besonderen Anlass. Sie, die drei Präsidentinnen, wollten mit diesem Tag auch ihren Vorkämpferinnen danken. Fast 30% betrage der Frauenanteil heute im Nationalrat, so Bundespräsidentin Leuthard. Man habe viel erreicht, aber vieles liege noch immer im Argen. Heute arbeiteten zwar 60% der Frauen, aber
nur etwa 12% der Frauen arbeiten in Kaderpositionen. Und meine Damen, wir sind doch gleich gescheit wie die Männer. Wir sind doch gleich ausgebildet wie die Männer. Da stimmt etwas nicht.
Mit diesem Begegnungstag wolle man sich gegenseitig inspirieren, Mut machen, ungewöhnliche Berufe zu ergreifen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und das kam an.
Ein Erlebnis. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir drei Frauen so an der Spitze haben. Das hat mich riesig gefreut.
Und das hat für mich so ein bisschen meine Vision oder das Abtasten, was ich mal könnte noch machen eventuell, hat wie so das Spektrum aufgetan, wie das mal könnte sein oder was noch könnte werden, wer weiß.
Ich denke einfach mal, dass Männer sehen und die Gesellschaft generell sieht, dass Frauen sich mobilisieren.
An verschiedenen Podien wurde diskutiert. Über Chefinnen, Karriere, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es diskutierten eine Lastwagenfahrerin, eine Physikprofessorin, eine Managerin und viele Frauen mehr. So auch Heidi Wunderli-Allensbach, Rektorin der ETH Zürich. Viele Frauen seien heute zwar gut ausgebildet, doch etwas Entscheidendes fehle ihnen, was die Männer hätten. Ein Netzwerk.
Mit der ganzen Entwicklung der Frau, mit der Emanzipation, ist die Entwicklung des Netzwerkes, dass man nicht immer Einzelkämpfer ist, ist etwas ganz Wichtiges. Von daher ist das ein fantastischer Tag.
Häufig beobachte sie, dass die Frauen für eine Karriere eben auch sich selber im Wege stünden, so Wunderli. Darum ihr Appell.
Mehr Selbstvertrauen entwickeln und das schon früh. Die Erziehung ist ganz extrem wichtig. Das Zweite ist, dass man die Chancen nutzt, dass man nicht immer zuerst die Probleme sieht, sondern dass man die Lösungen, die Chancen sieht und dann auch eine gewisse Fairness und Solidarität unter den Frauen, weil da hapert es manchmal auch.
Viele Diskussionen also, aber keine konkreten politischen Forderungen an diesem Anlass. Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer.
Wir haben uns überlegt, ob es ein politischer Anlass sein soll oder nicht. Aber eigentlich war es gerade unser Anliegen, auch Frauen anzusprechen, die an eine politische Veranstaltung vielleicht nicht kommen würden. Mir scheint, das ist perfekt gelungen.
Denn auf den Podien wurde sehr wohl festgestellt, dass die Gleichstellung noch nicht am Ziel sei, dass es noch immer zu wenig Frauen in Kaderpositionen oder in der Politik gebe. Bundespräsidentin Leuthardt.
Das kann man nicht verordnen, das kann man eben nur mit Begegnungen und Ermunterung und Vorbildern verändern.
Quoten könnte man aber durchaus verordnen. Aber einen ersten politischen Anlauf lehnte das Volk im Jahr 2000 sehr deutlich ab.
Das war Katrin Hug aus dem Bundeshaus. Weiter mit der Schweinegrippe. Sie hat während Monaten die Welt in Angst und Schrecken versetzt und vielen Pharmaunternehmen Milliardenumsätze beschert. Der Basler Pharmakonzern Roche hat zum Beispiel diese Woche bekannt gegeben, dass er letztes Jahr den Umsatz von Tamiflu verfünffacht hat auf 3,2 Milliarden Franken. Doch unterdessen ist die Schweinegrippe beinahe Vergangenheit. Die schlimmsten Pandemieszenarien sind nicht eingetreten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO muss sich deshalb Kritik gefallen lassen. Ich habe darüber mit Angela Spelsberg gesprochen. Die deutsche Epidemiologin leitet das Tumorzentrum in Aachen und hat schon früh vor einer Hysterie im Zusammenhang mit der Schweinegrippe gewarnt. Erste Frage, was werfen Sie der WHO vor?
Bei der Anhörung im Europarat wurde klar, dass die sogenannten Expertenkomitees, die bei der WHO über die Entscheidung, die Pandemie aufzurufen, zu befinden hatten, dass diese Experten weitreichende Beziehungen zu Impfstoffherstellern haben. Und Herr Fukuda hat dies auch nicht bestritten. Er hat aber die potenziellen Interessenkonflikte, die das mit sich bringt, als gering dargestellt bzw. für die WHO nicht relevant dargestellt.
Die WHO streitet Verbindungen zur Pharmaindustrie nicht ab. Sie sagt aber, Nein. Sie sei auf das Wissen der besten Experten angewiesen. Und die sitzen halt unter anderem in den Pharmafirmen. Das leuchtet doch irgendwie ein.
Das ist aber ein Kernproblem unseres gesamten wissenschaftlichen Betriebes, zumindest in der Medizin, den ich überblicke, dass wir eben weitreichende Kontakte zwischen Forschern und Herstellern haben und wir Interessenkonflikte so nicht mehr vermeiden können und auch nicht in den Griff bekommen können. Wir können zum Beispiel an dieser Schweinegrippenpandemie exemplarisch zeigen, wie weitreichend dann solche Interessenkonflikte sind und zu welchen Fehlentscheidungen sie führen. Denn wenn die Wissenschaftler, die an einer Entwicklung Lösung wie eine Pandemie-Impfstoff mitwirken und davon überzeugt sind, gleichzeitig darüber befinden sollen, ob dieser Wirkstoff im großen Massenexperiment sozusagen eingesetzt werden soll, dann werden diese Wissenschaftler nicht kritisch genug sein, um wirklich abwägen zu können, ist der Nutzen hier nicht geringer als der Schaden. Und aus unserer Sicht ist es so, dass hier eine sehr dramatische Fehlentscheidung getroffen wurde, mit großen finanziellen Opfern, die jetzt gebracht werden müssen, die Ressourcen, die in Milliardenhöhe in diese Pandemieimpfung gegangen sind, fehlen an anderer Stelle. Und das ist nicht einfach so hinzunehmen.
Sie legen ja bei Ihrer Arbeit, Frau Spelsberg, für Transparency Deutschland ein besonderes Augenmerk auf Korruption im Gesundheitswesen. Würden Sie so weit gehen und sagen, im Umgang jetzt der WHO mit der Schweinegrippe sei auch Korruption im Spiel gewesen?
Wir betrachten Interessenkonflikte im Gesundheitswesen als das Haupteinfallstor für Korruption. Und die Grenzen sind fließend und wir sehen mit großer Besorgnis, dass hier eben Interessenkonflikte in so weitreichendem Maße vorhanden sind, dass wir nicht mehr genau wissen, wie wir dieser Sache Herr werden sollen. Und das muss gesellschaftlich debattiert werden, ob wir es uns leisten können, dass wir eben keine unabhängige Forschung mehr haben und keine unabhängigen Expertengremien mehr, die Entscheidungen dann fällen, die so einflussreich sind und ganze Länder und ganze Ressourcen so in der Weise auffressen dürfen.
Was wäre denn zu tun von Ihnen aus gesehen, Frau Spelsberg, wenn das nächste Mal ein Virus um die Welt geht, welches Pandemiepotenzial hat?
Ja, da muss man erstmal genau prüfen, was ist denn das Pandemiepotenzial? Und wissen Sie, ein harmloser Schnupfen, der sucht uns jedes Jahr heim und den können Sie auch als Pandemie definieren. Natürlich, wenn Sie die Kriterien so niedrig hängen. Zunächst mal müssen die Kriterien sachlich überprüft werden, ob sie standhalten. Und dann muss gefragt werden, wem nützt denn eine solche Pandemieerklärung und wem schadet sie? Und wenn wir hier erstmal abwägen und genügend Daten haben und sehen, wie harmlos die Verläufe in den einzelnen Ländern waren und insofern ist sie also ganz klar zu sehen, dieses Schweinegrippenvirus war nicht sehr gefährlich und das hätte man auch schon vorher gewusst. Und dann muss es eben Sicherungsmechanismen geben, die sagen, wenn wir abschätzen können, dass diese Epidemie harmlos verläuft, dann brauchen wir keine großartigen Interventionen. Und dann reicht auch unsere saisonale, normale Grippeimpfung aus.
Das war Angela Spelsberg, Epidemiologin in Aachen. Die Ukraine wählt morgen einen Präsidenten oder eine Präsidentin. Die beiden Kandidierenden liefern sich einen harten Wahlkampf. Einerseits der konservative Viktor Janukowitsch, der vor 5 Jahren wegen der Orangen Revolution eine Wahl zum Staatsoberhaupt verpasst hatte. Andererseits Julia Timoschenko, die ehrgeizige Ministerpräsidentin mit dem markanten Haarkranz. Unser Korrespondent Peter Gisling hat den Schlussspurt des Wahlkampfs in Kiew verfolgt.
Gestern Abend in der Kiewer Innenstadt. Tausende hatten sich vor der Veranstaltungsbühne versammelt. Und der eher hölzern wirkende Viktor Janukowitsch gab sich äußerst siegesgewiss. Jetzt nähert sich die Stunde unseres Sieges. Am 7. Februar endet die orangene Epoche. Viktor Janukowitsch hat gewissermaßen Rache geschworen gegen die damaligen Anführer der Orangenen Revolution, von der derzeit hier im Land nur noch äußerst marginal etwas zu spüren ist. Etwa gestern, nur etwa 1 Kilometer von Janukowitschs Kundgebungsort entfernt, wo sich die Anhängerinnen und Anhänger von Julia Timoschenko vor der Sophienkathedrale zu einer Gegenkundgebung versammelt hatten. Bürgerinnen und Bürger der Ukraine müssten jetzt abermals zwischen 2 ganz verschiedenen Perspektiven für das Land entscheiden, beschwor Julia Timoschenko die Zuhörerschaft.
Тому що знову перед Україною стоять складні виклики, стоять дуже важливі завдання.
Die energische und kampferprobte Ministerpräsidentin weiß, dass sie mit ihrer Politik und auch mit ihrem politischen Gehabe der letzten Jahre manchen einstigen Anhänger verloren hat. Vor allem auch das Ausmaß der Wirtschaftskrise wird ihr und ihrer Politik in die Schuhe geschoben. Umfragen sagen derzeit tendenziell einen knappen Wahlsieg ihres politischen Gegners Viktor Janukowitschs voraus. Zwar ist jetzt immer wieder von einer eigentlichen Schicksalswahl für die Ukraine die Rede, gerade deshalb ist es denn auch erstaunlich, mit welcher Gelassenheit viele Bürgerinnen und Bürger, wie hier etwa auf dem Kiewer Maidan, der morgigen Wahlrunde entgegensehen. Man muss jetzt wählen zwischen einer schlechten und einer sehr schlechten Variante. Ich setze auf Julia Timoschenko. Ich hoffe aber, dass sich die Wahlergebnisse für die beiden deutlich voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, auf wen ich setzen soll. Ich bin für Viktor Janukowitsch, mir gefällt er, das ist doch ein richtiger Kerl. Mir passen beide nicht. Die Situation in der Ukraine aber ist sehr ernst und wer auch immer gewinnen wird, der Sieger oder die Siegerin wird nicht in der Lage sein, die Krise so schnell in den Griff zu bekommen. Wer auch immer schließlich obsiegen wird, beide Kandidaten werden für eine politische Entspannung mit dem großen Nachbarn Russland sorgen und beide wären letztlich zu politischen Kompromissen genötigt. Julia Timoschenko, weil sie das Land nicht ohne Rücksicht auf den konservativer geprägten Ostteil des Landes führen könnte, Viktor Janukowitsch wiederum, weil er im Parlament selbst vorerst mal nicht über eine eigene Mehrheit verfügen würde und weil ihm im Regierungskabinett auch nach wie vor seine Rivalin Julia Timoschenko gegenüberstehen würde. Beide Kandidaten haben im Übrigen jetzt schon Klagen wegen Wahlfälschungen in Aussicht gestellt. Deshalb hoffen nun politische Experten, wie etwa der Politologe Juri Jakimenko, dass es morgen Sonntag zu einer möglichst klaren Entscheidung kommen wird. Wenn der Unterschied 5 oder gar 10 Prozentpunkte beträgt, so wird man den Sieg des Gegenkandidaten kaum mehr mit Wahlfälschungen begründen können. Auch wenn davon auszugehen ist, dass das politische Gezerre in der Ukraine auch in den kommenden Monaten weiter anhalten wird, Julia Timoschenko hat sich gestern möglichst friedfertig, ja religiös zu präsentieren versucht und ließ sich gar vom Chor der Sophienkathedrale von der Bühne verabschieden. Jedenfalls fürs Nächste.
Die Reportage aus Kiew von Peter Gissling. Im Internet hat unsere Online-Redaktion ein Dossier zur Ukraine zusammengestellt, unter anderem mit Porträts der Kandidierenden. Lebensgeschichten und Berufskarrieren nehmen manchmal verschlungene Wege. Als Schüler wollte er Autorennfahrer werden. Später stand er während Jahren für Pfadi Winterthur im Handball-Goal. Schon als 26-Jähriger, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, musste er die familiäre Textilfirma übernehmen. In den 70er Jahren kam dann aber der entscheidende Einschnitt in seinem Leben.
Und dann im 74, ja, da bin ich 53 gewesen, hat man dann das Hobby zum Beruf gemacht. Es ist ein Risiko gewesen, aber man hat natürlich das erst übernommen, wo man gesehen hat, da kann man leben davon.
Und so wurde also aus Gottfried Köpfeck. Jassen war von nun an sein Leben. Jetzt ist der erste Profi-Jasser der Schweiz im Alter von 88 Jahren gestorben. Ich habe über Köpfeck mit unserem früheren Sportredaktor Peter Hotz gesprochen. Er hat in den 1970er Jahren für Schweizer Radio DRS zusammen mit Köpfeck eine Jass-Rubrik betreut und natürlich auch mit ihm gejasst. Was war er für ein Jasser? War er risikofreudig?
Ja, risikofreudig ist ein guter Jasser immer, aber wie es Köpfeck schon in Bezug auf sein Leben gesagt hat, man muss immer zuerst schauen, ob es auch funktioniert. Und erst dann kann man wirklich voll Risiko spielen. Ungefähr so hat er tatsächlich auch gespielt. Wenn er überzeugt war, dass sein Risiko etwas bringt, dann hat er es auch gespielt.
Beim Jassen geht es ja manchmal bitter ernst zu und her, verbissen oder aber locker, spielerisch. Was dominiert er bei Köpfeck?
Ja, bei Köpfeck dominierte natürlich das Ernsthafte, das ist klar. Er hat diese Jass-Reglemente ja überarbeitet und immer wieder neu gestaltet und immer wieder ergänzt. Und das musste natürlich ernsthaft gemacht werden. Beim Spielen oder auch beim Zuschauen, da war Köpfeck sicher auch ernst und voll bei der Sache, aber er war nie verbissen oder irgendwie, ja, wie soll man dem sagen, er hat auch nie zum Beispiel jemandem, einem seiner Jasspartner, habe ich persönlich nie gehört, dass er dem Würst gesagt hat und ihm zum Beispiel vorgeworfen hat, er könne ja nicht jassen oder was man der gleichen Sprüche immer wieder etwa hört. Genauso war er auch eben als eine Art Schiedsrichter. Er hat als letzte Instanz dann jeweils gesagt, was richtig ist und was nicht.
Eben, er hat an manchen Beizentischen, obwohl er nicht da saß, gesagt, was jetzt gilt. Wie wurde er zu dieser Autorität, der Jass-Regeln durchsetzen konnte?
Ja, da muss man sagen, dass der erste Verdienst von Göpfeck und vielleicht auch der wichtigste ist der, dass er hat eigentlich die Jass-Meisterschaften erfunden in der Schweiz. Und weil er gesehen hat, dass bei diesen wettkampfmäßigen Jassen Reglemente wichtig sind und es immer wieder zu Diskussionen gekommen ist, da hat er gefunden, man müsste eigentlich diese große Zahl von Reglementen und lokalen Regeln müsste man einmal zusammenfassen, bereinigen und vereinheitlichen. Und das war dann der zweite Schritt. Er war übrigens Göpfeck nicht der Erste, der ein Jass-Reglement verfasst hat. Das war schon in den 20er Jahren Alfred Kaltenbach von Basel. Göpfeck hat dann von ihm die Rechte übernommen, und zwar mit der Bitte von Herrn Kaltenbach, dass er Göpfeck sein Werk fortsetzen solle. Und das hat er, weiß Gott, getan.
Aber Regeln, eigene Jass-Regeln erfunden hat Göpfeck nicht?
Nein, er hat eigentlich alle diese Regeln gesammelt, er hat sie versucht zu vereinheitlichen, er hat auch irgendwie Regeln aufgestellt, die lokal und regional verschieden waren, aber er hat dann eigentlich die logischste Regel jeweils genommen und hat die für verbindlich erklärt, falls man, das hat er immer betont, falls man nach seinem Reglement jassen wollte.
Man redete ja ab und zu auch vom Jass-Papst, wenn man von Göpfeck redete. Jetzt ist er tot. Wird er einen Nachfolger haben?
Ja, in dieser Form glaube ich wohl nicht mehr. Natürlich gibt es weiterhin Leute, die auch sein Werk weiterführen. Aber ich sage, die Person Göpfeck, die wird es wohl nie mehr geben.
Peter Hotz über Göpfeck. Das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.